näher ran? Kann noch lauter, ne? Ich fange einfach mal an. Genau, der Predigttext für heute, Maren hat es ja gerade schon angesprochen, der steht in Lukas 17, die Verse 11 bis 19. Eigentlich, ihr werdet sehen, inhaltlich hätte ich auch schon ein bisschen früher stoppen können, aber da es eine Geschichte ist, lese ich sie auf jeden Fall auch im Zusammenhang vor. Und zwar aus der Neuen Genfer Übersetzung. Auf seinem Weg nach Jerusalem zog Jesus durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Kurz vor einem Dorf kamen ihm 10 Aussätzige entgegen. Sie blieben in einigem Abstand stehen und riefen laut: Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns. Jesus sah sie an und sagte zu ihnen: Geht und zeigt euch den Priestern. Auf dem Weg dorthin wurden sie gesund. Einer von ihnen kam zurück, als er sah, dass er geheilt war. Er pries Gott mit lauter Stimme, warf sich vor Jesu Füßen nieder und dankte ihm. Dieser Mann war ein Samaritaner. Jesus aber sagte: Sind denn nicht alle 10 gesund geworden? Wo sind die anderen 9? Ist es keinem außer diesem Fremden in den Sinn gekommen, zurückzukehren und Gott die Ehre zu geben? Dann sagte er zu dem Mann: Steh auf, du kannst gehen. Dein Glaube hat dich gerettet. Es ist eine ganz erstaunliche Geschichte. Sie spielt wahrscheinlich in der Grenzregion von Samarien und Galiläa und Jesus läuft mit seinen Jüngern dort entlang und kommt in irgendein Dorf, welches erfahren wir gar nicht, und plötzlich begegnen ihm 10 Aussätzige. Also ganze 10 auf einmal, die an Aussatz erkrankt sind. Und Aussatz war eine ziemlich schlimme Krankheit. Also sie galt sogar als Strafe Gottes. Wir benutzen heutzutage den Begriff Aussatz eigentlich nicht mehr. Damals wurden damit im Prinzip alle möglichen Hauterkrankungen, die man so haben konnte, zusammengefasst. Wie zum Beispiel auch Lepra, das habt ihr vielleicht sogar schon mal gehört. Und bei Lepra zum Beispiel ist es so, wenn man die schwere Verlaufsform dieser Krankheit hat, dass sich dann auf der Haut zahlreiche geschwulstartige Geschwüre bilden an verschiedenen Stellen. Also man kriegt so Knoten. Und nach und nach verstümmeln diese Stellen. Also man hat dann im Gesicht, an den Händen, an den Füßen und am Rücken nach und nach immer mehr Verstümmelungen. Und es geht sogar so weit, dass an den Stellen dann irgendwann die Nervenzellen absterben. Also man nicht mal mehr was spüren kann an diesen Körperstellen. Und ihr könnt euch jetzt vielleicht ansatzweise vorstellen, wie heftig es war, diese Krankheit zu haben. Aber die Leute waren nicht nur körperlich sehr gestraft, sondern sie mussten auch noch gesellschaftliche Strafung erleben, weil sie nämlich vom gemeinschaftlichen Leben weitestgehend ausgestoßen wurden, weil man davon ausging, dass die Krankheit hoch ansteckend ist. Im dritten Buch Mose kann man sogar ganz genaue Bestimmungen lesen für Menschen, die an Aussatz erkrankt sind. Da heißt es: Wer nun aussätzig ist, soll zerrissene Kleider tragen und das Haar lose und den Bart verhüllt und soll rufen: Unrein, unrein. Und solange die Stelle an ihm ist, soll er unrein sein, allein wohnen und seine Wohnung soll außerhalb des Lagers sein. In Dörfern durften sich diese Menschen aufhalten, aber nicht in Städten, die mit einer Mauer umgeben waren. Also auch nicht in Jerusalem zum Beispiel. Solange die Person aussätzig war, musste sie schon aus der Ferne, wenn sich irgendjemand genähert hat, rufen: Unrein, unrein. Also sozusagen die eigene Krankheit schon wie so ein Warnschild vor sich hertragen. Ja, was ist das für ein Leben, ne? Man ist völlig isoliert, man ist mit dieser Krankheit an sich gestraft, die einiges an Schmerzen mit sich bringt und muss auch noch andere vor sich selber warnen. Also man ist so richtig ausgegrenzt. Und man hat tatsächlich erst im 19. und 20. Jahrhundert ein Antibiotikum entdeckt, um diese Krankheit zu bekämpfen, weil man da erst den Erreger in der Medizin auch entdeckt hat. Und da diese Krankheit als nicht heilbar galt, bedeutet das, dass Menschen, die daran erkrankt waren, im Prinzip ein Leben lang gestraft und ausgegrenzt waren. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt. Diese Krankheit taucht auf und es bedeutet schlagartig, dass ihr eigentlich den Rest eures Lebens Freunde und Familie nicht mehr sehen könnt, weil die Ansteckungsgefahr da ist und weil man Angst haben müsste, seine Lieben anzustecken und denen das gleiche Schicksal zuzufügen, wie man gerade selber tragen muss. Das heißt, das Einzige, was diese Menschen machen konnten, war, um nicht ganz alleine leben zu müssen, sich mit anderen zusammenzutun, die die gleiche Krankheit haben. Und das haben scheinbar die 10 in unserem Predigttext auch getan. Sie haben sich als eine Gruppe von Leidensgenossen zusammengeschlossen. Man sagt ja auch, geteiltes Leid ist halbes Leid. Ob das wirklich so war, kann ich nicht beurteilen, aber einer allein ist, glaube ich, noch viel elender dran, als wenn man sich zumindest in einer Gruppe zusammentut mit Menschen, die das Gleiche ertragen und tragen müssen und die verstehen, was man so durchmacht. Heutzutage gibt es auch Selbsthilfegruppen. Da treffen sich Menschen, die ein bestimmtes Problem gemeinsam haben, weil es hilft, sich mit anderen auszutauschen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, die wissen, was man durchmacht. Und vielleicht können wir die 10 in unserem Predigttext auch als eine Art Selbsthilfegruppe bezeichnen. Aber, und das finde ich ist ein ziemlich heftiger Unterschied, mit eben dem Unterschied, dass sie sich nicht einmal in der Woche einen Nachmittag getroffen haben, sondern ihr ganzes Leben miteinander verbringen und gar keinen Kontakt mehr zu anderen Menschen haben können. Und jetzt kommen diese 10 Männer oder vielleicht auch Frauen, das wird nicht so ganz klar, auf jeden Fall diese 10 Personen und begegnen Jesus. Und sie halten auch die Vorschrift ein, wie das im 3. Buch Mose gesagt wird. Sie bleiben in einigem Abstand stehen, also sie kommen Jesus und den Jüngern nicht zu nah und rufen ihm von Weitem etwas zu. Und wer andere Heilungsgeschichten aus der Bibel kennt, weiß, dass dann oft darum gebeten wird, bitte heile uns oder mach mich wieder gesund. Aber das erbitten diese Aussätzigen nicht, sondern sie sagen etwas anderes. Sie sagen, hab Erbarmen mit uns. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr denkt, das ist irgendwie eine komische Bitte für jemanden, der krank ist. Weil Erbarmen, würde ich sagen, ist eigentlich etwas, was man von jemandem erbittet, wenn man hofft, vor einer Strafe verschont zu werden. Also zum Beispiel, wenn ein Knecht seinem Herrn irgendwie was schuldig geblieben ist oder was ausgefressen hat, dann würde es eher Sinn machen zu sagen, hab Erbarmen mit mir, also verschone mich, so auf diese Art und Weise. Aber die Männer hier bitten Jesus um Erbarmen, nicht um Heilung. Und warum? Ich denke, ich habe ja schon gesagt, damals galt diese Krankheit als Strafe Gottes und dass sie in Jesus erkannt haben, er ist nicht irgendein dahergelaufener Wunderheiler, der sie einfach nur, der sie einfach gesund macht, sondern sie sehen, da steckt mehr dahinter, hinter diesem Jesus. Er ist jemand, der die Strafe Gottes wegnehmen kann. Und das kann eben nicht jeder dahergelaufene Wunderheiler. Also irgendwie scheinen sie erkannt zu haben, das ist wirklich der Sohn Gottes. Der kann mehr als uns nur gesund zu machen. Der kann Gottes Strafe von uns wegnehmen. Und jetzt passiert noch was Merkwürdiges. Wieder, wenn man an andere Heilungsgeschichten denkt, sagt Jesus eigentlich oft, ich will's tun, sei geheilt oder legt die Hände auf oder macht irgendwas mit seiner Spucke. Das macht er hier alles nicht, sondern er sagt einfach nur, geht und zeigt euch den Priestern. Also er verspricht nicht mal Heilung, sondern schickt sie einfach nur auf den Weg. Das klingt vielleicht jetzt auch wieder merkwürdig, dass er sagt, geht und zeigt euch den Priestern, aber auch das ist tatsächlich eine Regelung aus dem Alten Testament, was die Aussätzigen betrifft. Dadurch, dass die Krankheit ja als hoch ansteckend galt, durften sie eben nicht, wenn sie selber dachten, jetzt bin ich wieder gesund, einfach zurück in die Stadt und Freunde und Familie treffen und sagen, tata, da bin ich wieder, sondern sie mussten den offiziellen Weg gehen, so als wenn wir heutzutage zum Arzt gehen würden, um uns bescheinigen zu lassen, ja, du bist wirklich wieder komplett gesund, mussten sie damals tatsächlich per Gesetz sich den Priestern zeigen und bescheinigen lassen, okay, die Krankheit ist wirklich weg, du bist wieder rein. Und dann durften sie auch Familie und Freunde wieder treffen. Und mit dieser Aufforderung zu gehen und sich den Priestern zu zeigen, verlangt Jesus natürlich eine ganze Menge Mut von diesen 10 Kranken. Weil zu dem Zeitpunkt, wo Jesus sie auffordert, loszugehen, hat sich an ihrer Situation noch nichts geändert. Sie sind noch krank, sie sind noch nicht geheilt. Das heißt, Jesus verlangt von ihnen, dass sie darauf vertrauen, dass sie auf dem Weg zum Priester gesund werden. Also während sie einen Fuß vor den anderen setzen, sich auf den Weg machen und sich äußerlich noch gar nichts geändert hat an ihren Umständen, sollen sie darauf vertrauen, dass Jesus, dass Gott sein Wunder dazu tut. Was, wenn auf dem Weg nichts passiert? Dann würden sie sich wahrscheinlich höchst lächerlich machen vor den Menschen, denen sie begegnen, dafür, dass sie einem dahergelaufenen Wunderheiler geglaubt haben. Und wahrscheinlich müssten sie sogar mit Strafen rechnen, weil, wenn wir jetzt mal logisch überlegen, der Priester ist im Tempel und der Tempel ist in Jerusalem. Jerusalem ist eine ummauerte Stadt und da dürfen sie nicht hin. Das heißt, wenn sie es wagen, in die Stadt zu gehen und noch nicht geheilt sind, dann wird das Strafen mit sich bringen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass die 10 für einen Moment innegehalten haben und überlegt haben, also Moment mal, der hat jetzt überhaupt nichts gemacht, dieser Jesus. Er hat uns nicht die Hände aufgelegt, er hat uns keine Heilung zugesprochen. Wie um Himmels Willen soll jetzt hier irgendwas passieren? Vielleicht haben einige von den 10 auch gezweifelt und haben gedacht, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Also was wir von dem gehört haben, wie sonst Heilungen abgelaufen sind, davon ist jetzt hier gar nichts passiert. Vielleicht ist er gar nicht der Messias, vielleicht haben wir uns getäuscht. Wenn er es wäre, hätte er uns doch einfach auf der Stelle gesund machen können. Und ich denke mir, wenn diese Zweifler allein gewesen wären, dann wären sie vielleicht gar nicht hingegangen, hätten sich gar nicht auf den Weg gemacht zu den Priestern, weil ihre Zweifel sie zurückgehalten hätten. Weil die Zweifel sie gelähmt hätten. Aber sie waren nicht alleine, sondern sie waren eine Gruppe von 10. Und die haben gemeinsam ein Schicksal geteilt. Und ich glaube, diese Gruppe, diese Gemeinschaft ist ein ganz wichtiger Aspekt in der Geschichte. Weil da sicherlich auch welche dabei waren, denen es in dieser Situation leichter gefallen ist, darauf zu vertrauen, dass das, was Jesus gesagt hat, auch passieren wird. Die gesagt haben, okay, wenn er das sagt, dass wir da hingehen sollen zu den Priestern, dann lasst uns gehen, dann vertrauen wir darauf, dass es auch so passieren wird. Sie waren sozusagen eine Gemeinschaft, in der die Glaubensstarken in dieser Situation die Zweifler mittragen und mitziehen konnten. Und so eine Gemeinschaft hat eine große Chance. Vielleicht ist eure Gemeinde hier so eine Gemeinschaft. Vielleicht eine bestimmte Gruppe in der Gemeinde ist für euch eine solche Gemeinschaft. Wo ihr wisst, in schwierigen Zeiten, wenn euch mal die Zweifel übermannen, dann sind da andere, die euch mittragen können. Oder wenn es einem anderen gerade schwerfällt, für eine Situation zu glauben, dann seid ihr da und könnt diese Person mittragen. Nicht, weil wir für jemand anderen glauben können, also anstelle von jemand anderem glauben können, weil am Ende steht jeder von uns selber vor Gott, aber wir können uns gegenseitig mittragen und uns mit unterstützen. Und genau, da in der Geschichte im Predigttext war es auch so, hinzugehen zu Jesus, also einen Fuß vor den anderen zu setzen, Schritt für Schritt zu gehen, das musste jeder für sich alleine. Aber die Motivation und der Antrieb kam sicherlich auch dadurch, dass sie eine Gruppe von 10 Personen waren und nicht alleine gehen mussten. Es wird ihnen ein ziemlich großes Vertrauen abverlangt, hinzugehen zu den Priestern, obwohl sie noch krank sind, obwohl sich noch nichts an der Situation geändert hat. Und sie können sich ja auch nicht selber gesund machen. Sie können nicht sagen, okay, wir gehen jetzt mal los und wenn er nichts macht, dann machen wir es halt selber, damit wir uns nicht blamieren. Sondern sie mussten darauf vertrauen, dass Gott sein Wunder dazu tut. Etwas dazu tut, was überhaupt nicht in ihrer eigenen Macht steht. Im Predigttext steht, auf dem Weg dorthin wurden sie gesund. Auf dem Weg. Was macht man auf dem Weg? Man setzt einen Fuß vor den anderen. Man geht Schritt für Schritt. Man könnte auch sagen, der Weg ist das Ziel. Das ist eigentlich auch der Titel der Predigt. Der Weg ist das Ziel. Und ich glaube, das ist eine Geschichte, die nicht an Aktualität verliert, die wir genauso heute auch noch in unserem Leben, auf unser Leben übertragen können. Von uns wird auch oft Mut und Vertrauen verlangt. Das Vertrauen darauf, dass Gott sich um die Sache kümmern wird, wenn wir losgehen, wenn wir einen Schritt nach dem nächsten gehen, einen Fuß vor den anderen setzen, auch wenn sich vielleicht äußerlich noch gar nichts an der Situation geändert hat. Kann man gut vergleichen mit einem Baby, was gerade laufen lernt. Der Karl, der hat relativ spät laufen gelernt, erst mit anderthalb. Aber das war ganz lustig zu beobachten, weil wir haben am Anfang immer probiert, ihm das irgendwie zu zeigen und ihn irgendwie zu locken. Und er war aber noch nicht so weit. Und dann irgendwann hatte er was in der Hand und hat sich ja darauf konzentriert. Und auf einmal ging es los mit den Schritten. Und es war noch sehr wackelig, aber es hat an Stabilität gewonnen. Und ich glaube, das ist was im Glauben auch so geht. Wenn wir Erfahrungen mit Gott gemacht haben, vielleicht ist es am Anfang noch so ein bisschen, kann ich mich wirklich darauf verlassen, was er gesagt hat? Und je mehr Erfahrungen wir mit ihm machen, dass er vertrauenswürdig ist, desto stabiler werden unsere Schritte in den nächsten Situationen. Und es gibt in der Bibel noch viele Beispiele, wo es ähnlich gewesen ist. Ich will nur mal noch zwei andere nennen, neben unserer Geschichte. Als Gott zu Abraham sagt, er soll sein Heimatland verlassen und sich auf den Weg machen. Auf den Weg, den Gott ihm zeigen wird. Das ist auch so ein unglaublicher Auftrag, der einfach enorm viel Vertrauen verlangt. Abraham musste nämlich selber losgehen und auch einen Fuß vertrauensvoll vor den anderen setzen. Vertrauen darauf, dass Gott das Gelingen dazu schenken wird. Oder Jesus bei der Hochzeit zu Kana, wenn er zu den Knechten sagt, sie sollen Wasser schöpfen und dann zu den Speisemeistern gehen und im Prinzip darauf vertrauen, dass auf dem Weg aus dem Wasser Wein wird. Das ist auch etwas, was sie selber überhaupt nicht hätten ändern können. Also sie hätten nicht sagen können, okay, wir gehen jetzt mal los und wenn der keinen Wein draus macht, dann machen wir Wein draus. Das hätte ja nicht geklappt. Also auch da wird auf dem Weg Vertrauen auf Jesus verlangt. Und ihr seht, es ist immer eine Mischung aus Vertrauen auf Jesus, aber auch das eigene Handeln, nämlich den ersten Schritt zu wagen und darauf zu vertrauen, dass Jesus seinen Teil dazu tut. Und in unserer Geschichte ist es die Aufforderung, loszugehen und sich den Priestern zu zeigen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht habt ihr Situationen vor Augen, vielleicht habt ihr gerade eine konkrete Situation vor Augen, wo ihr merkt, da steht irgendwie der nächste oder der erste Schritt an. Und ihr kennt es auch, dass da Zweifel sich so dazwischen mischen, dass man sich fragt, kann das gut gehen? Lohnt sich das wirklich? Werde ich das schaffen? Aber da liegt es an dir und an mir, voller Vertrauen loszugehen. Also diesen ersten Schritt zu machen, zu wagen und den Rest Jesus zu überlassen. Und ich glaube, er freut sich, wenn wir ihm das zutrauen, dass er sein Wunder dazu tut, wenn wir damit rechnen, dass er handeln wird auf dem Weg. Auf jeden Fall kenne ich das von mir sehr gut, dass ich mich frage, ist das der richtige Weg? Kann das gut gehen? Sollte ich vielleicht nicht lieber nach einer sichereren Variante suchen, wo vieles dagegen spricht, dass es gelingen kann. Aber auch dann lohnt es sich, unser Vertrauen immer wieder auf Jesus zu setzen und mutig einen Schritt nach dem nächsten zu gehen. Wir haben einen Gott, und das finde ich das Tolle an unserem Gott, der uns niemals in die Irre führen wird und der uns gerade auf schwierigen Wegen nicht alleine lässt. Ich musste da an so ein altes Gedicht denken, das ist eigentlich so ein Klassiker inzwischen, auf jeden Fall in Baptistengemeinden, sehe ich es eigentlich überall hängen, vielleicht habt ihr es auch irgendwo, wir haben es in Linden hängen, Spuren im Sand. Ich werde es jetzt nicht vorlesen, aber inhaltlich geht es darum, dass die Autorin einen Traum hat und im Sand immer zwei Paar Fußspuren sieht, während sie auf ihr, also das ist so ihr Lebensweg, auf den sie zurückschaut. Und komischerweise sieht sie immer an den Stellen, wo ihr Leben gerade durch schwierige Phasen ging, nur ein paar Fußspuren. Und fragt sich dann ja, also was soll das? Warum werde ich gerade da von Jesus, dessen Fußspur immer an meiner Seite war, allein gelassen? Weil ich sehe nur noch eine Spur. Und dann sagt Jesus zu ihr, ja, das liegt daran, nicht, dass ich dich verlassen habe, sondern die Fußspur, die du dort siehst, ist meine und ich habe dich getragen in diesen Zeiten. Und ich finde, das trifft diese Geschichte sehr gut. Oder den Aspekt, dass wir einen Gott haben, der uns eben in schwierigen Zeiten nicht alleine lässt und auf schwierigen Wegen, sondern der dann sagt, wenn es dir gerade in der Situation nicht möglich ist, den nächsten Schritt zu gehen oder den ersten Schritt auf diesem Weg zu setzen, dann lass dich von mir tragen, dann gehe ich diese Schritte für dich. Genau. Eine Sache, die ich auch von mir selber sehr gut kenne, ist so die Frage, was, wenn der Weg, den ich jetzt vor mir sehe, da die Situation, wo ich den ersten oder den nächsten Schritt machen möchte, wenn das gar nicht wirklich Gott ist, der mir diesen Weg zeigt, sondern wenn das was ist, was eher meinem eigenen Wunsch entspricht. Ich könnte mir vorstellen, dass mancher von den 10 Aussätzigen vielleicht auch gedacht hat, ah, das, vielleicht ist es die falsche Entscheidung, vielleicht haben wir uns geirrt, vielleicht endet dieser Weg in einer Sackgasse und wir hätten besser gar nicht losgehen sollen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass genauso Abraham auch Momente hatte, wo er überlegt hat, war das wirklich Gottes Stimme, die ich da gehört habe, oder habe ich mir das nur eingebildet, war das irgendwie ich selber, der das gedacht hat. Und diese Zweifel, die können uns lähmen, die können uns daran hindern, die Füße voreinander zu setzen und Schritt für Schritt zu gehen. Und ich glaube, dann kommt wieder die Gemeinschaft und die Gruppe ins Spiel, von der ich schon gesprochen habe. Dann kann es sehr hilfreich sein, wenn wir andere Christen um uns herum haben, die uns mitziehen und uns ermutigen und uns unterstützen, auf dem Weg zu bleiben und darauf zu vertrauen, dass wirklich Gott gesprochen hat. Eine kleine Geschichte, das hatte ich ja schon angedeutet, dass Australien nochmal in der Predigt vorkommt, aus meinem Leben, die das nochmal etwas unterstreicht und euch auch Mut machen soll, keine Angst zu haben, da eine falsche Entscheidung zu treffen, was einen bestimmten Weg angeht. Genau, also nach meinem Abitur, also während ich noch mein Abitur gemacht habe, wusste ich, ich möchte gern nach dem Abitur ein Jahr Bibelschule machen, einfach um mal nach diesem ganzen Lernstress und Schule und so ein Jahr für mich und Gott Zeit zu haben. Und zu der Zeit habe ich sehr gern die Lobpreismusik von Hillsong gehört und es gab dann zum ersten Mal eine Hillsong-Konferenz in Europa. Sonst wurden die immer nur in Australien abgehalten. Das ist ja für die, die es nicht kennen, eine große Gemeinde in Australien, Hillsong, und die bringen immer wieder CDs mit Lobpreisliedern raus und halten regelmäßig Konferenzen ab und zu dem Zeitpunkt zum ersten Mal auch in Europa. Und dann hat mein Papa gedacht, zum Abitur schenkt er mir das, dass er mit mir nach London fliegt auf diese Konferenz, und gesagt, getan, also wir waren dann da. Und dann gab es unter anderem einen Werbestand von der Bibelschule dort in Australien, die zu dieser Gemeinde Hillsong gehört. Und ich habe mir das angeguckt und habe gedacht, das wäre natürlich die perfekte Kombination. Bibelschule wollte ich ja eh machen und dann noch Australien. Das klang sehr verlockend. Und als wir dann nach der Konferenz wieder zu Hause waren, habe ich mich genau informiert und geguckt, wie viel würde das kosten und so weiter und so fort. Und dann kam schnell raus, das sind immense Summen, also allein schon der Flug dahin nach Australien ist heftig. Ihr seid nach Neuseeland geflogen, ne? Ihr wisst die noch ein Stück weiter, die Preise ungefähr. Genau, die Bibelschule ist auch extrem teuer da, man muss das alles selber finanzieren. Genau, also das lag so wie so ein Berg vor mir. Und ich wusste auch nicht genau, ob das jetzt Gottes Plan ist, dass ich da hingehe oder ob das nicht eher so mein eigener Wunsch ist, zu denken, ha, Australien. Ich hätte ja auch einfach sagen können, ich gehe in Deutschland an eine Bibelschule. Jedenfalls habe ich dann einen Studienkredit beantragt bei einer Bank hier in Deutschland, habe gesagt, ich möchte dort gern studieren, brauche aber Geld und kann mir das nicht selber finanzieren. Und dann haben die Frauen in der Bank gesagt, ja, sieht alles super aus, wir leiten das alles in die Wege, kein Problem. Und darin kann man ja auch schon Gottes Wirken irgendwie sehen, ne, dass es dann klappt mit dem Kredit. Und dann bin ich, während ich mein Abitur gemacht habe, nebenbei noch arbeiten gegangen, um mir zumindest schon mal einen Teil von diesem Auslandsaufenthalt zu finanzieren. Habe den Hinflug schon bezahlt, aber noch keine Bibelschule und auch noch keinen Rückflug, nur den Hinflug. Und dann kam 8 Wochen vor meinem Abflugdatum ein Brief ins Haus geflattert von der Bank, in dem stand, sie haben jetzt festgestellt, dass mein Studium dort ja weder in einem Bachelor noch in einem Master endet und deswegen ist das Ganze ins Wasser gefallen. Also sie können es leider nicht finanzieren. Das ginge nur, wenn es im Bachelor oder Master endet. 8 Wochen vor gebuchtem Abflug. Und da dachte ich, jetzt zieht mir jemand den Boden unter den Füßen weg. Also ich war da sehr organisiert und sehr geplant. Der Koffer war auch schon seit Monaten gepackt sozusagen. Und dann kommen die und sagen mir im Prinzip, dass sämtliche finanzielle Unterstützung wegfällt. Damit war das eigentlich geplatzt. Also ich hatte keine Ahnung, wie ich mir das sonst finanzieren sollte. Und dann haben meine Eltern gesagt, sie haben einen Bekannten, der ist Christ und Steuerberater. Zu dem gehen wir jetzt mal und fragen den, ob dem noch irgendwelche Lösungen einfallen. Und dann sind wir dahin gefahren nach Berlin. Und dann hat der was zu mir gesagt, da hätte ich auch selber drauf kommen können. Da braucht man eigentlich nicht zu einem Steuerberater gehen. Aber der meinte, Sarah, wenn Gott dich da haben will, dann schafft er das auch ohne einen Kredit. Und dann hat er mir als Tipp gegeben, ich soll einen Freundesbrief schreiben und den bei Freunden und in der Gemeinde verteilen und einfach mal meine Situation und meinen Weg so erklären, wie jetzt alles gekommen ist und fragen, ob das vielleicht jemand auf dem Herzen hat, mich zu unterstützen. Und in diesen 8 Wochen haben sich tatsächlich so viele Leute gefunden, die gesagt haben, wir haben das auf dem Herzen, dich zu unterstützen, dass ich letztendlich hinfliegen konnte, meine Bibelschule dort machen konnte. Ich bin dort auch nebenbei arbeiten gegangen, was auch cool war, weil ich dadurch noch ein bisschen mehr im australischen Leben integriert war. Aber es hat dann alles irgendwie seinen Weg gefunden. Und ich weiß bis heute nicht, es ist bis heute nicht so gewesen, dass Gott irgendwie in einer donnernden Stimme vom Himmel gesprochen hat, Sarah, geh dahin. Das kann ich bis heute nicht sagen. War es mein Wunsch und er hat sich einfach dazugestellt? War es von Anfang an sein Plan? Ich weiß es nicht. Aber es ist auf jeden Fall eine Geschichte, die sowohl zeigt, dass er mitgeht, dass er, dass Gott dabei ist, als auch, dass die Gemeinschaft, also die Leute, die dann gesagt haben, sie unterstützen mich, dass es was ist, was mitträgt und was mitzieht und wo wir nicht alleingelassen sind auf dem Weg. Also wir brauchen keine Angst haben vor den Wegen. Keine Angst davor, dass wir vielleicht eine falsche Entscheidung treffen und Gott uns deswegen dann alleine lässt. Sondern Gott ist ein Gott, der ja selbst aus unseren krummen Wegen oder wenn wir mal falsch abbiegen auf dem Weg, einen Fuß in die falsche Richtung setzen, der daraus wieder ja, uns auf den richtigen Weg zurücklenken kann, der aus unseren krummen Wegen gerade Straßen machen kann. Und das finde ich das Tolle an ihm. Er hat Geduld, er hat Ausdauer, er hat Liebe für uns in Hülle und Fülle, um uns immer wieder in die richtige Richtung zu lenken. Und ich möchte euch einfach Mut machen, auf Gott zu vertrauen, dass er den Weg mit euch geht, dass er euch den Weg zeigt, dass er euch den ersten oder den nächsten Schritt auf eurem Weg zeigt und euch dann auch den Mut dazu gibt, den Schritt zu wagen und auf ihn zu vertrauen, dass er den Rest, der nicht in eurer Macht steht, dazu gibt. Und wenn es gerade nicht möglich ist, diesen Mut aufzubringen und den nächsten Schritt zu setzen, zumindest darauf zu vertrauen, dass er euch trägt, wenn es gerade dran ist. Die 10 Männer in unserer Geschichte sind losgegangen und haben vertraut. Und wir hören, dass das Wunder geschieht. Die Tatsache, dass dann nur einer zurückkommt, um Danke zu sagen, das ist ein Thema, was für eine andere Predigt dran wäre. Heute soll es einfach nur darum gehen, dass auf dem Weg das Wunder geschieht. Während sie einen Fuß vor den anderen setzen, werden sie gesund. Und sie werden nicht nur gesund, sondern für sie beginnt im Prinzip ein komplett neues Leben. Und das ist so, was ich euch und uns für heute mitgeben wollte. Der Weg ist das Ziel. Amen.